Studio Omega Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Paulus Süß ist Priester und Theologe. Er stammt aus Deutschland, lebt aber seit 1966 in Brasilien und dementsprechend gut kennt er auch Land und Leute. Paulus Süß war maßgeblich in die inhaltliche Vorbereitung der Amazonien-Synode eingebunden und er hat an ihr auch als Experte teilgenommen. Im Interview hat er mir im Anschluss an die Synode zu den Ergebnissen Rede und Antwort gestanden. Übrigens, mit mir beim Interview war auch der ORF-Journalist Roberto Talotta. Auch er hat sich mit Fragen beteiligt. Hören Sie sich das an. Professor Paulus Süß, Sie sind deutsch-brasilianischer Theologe und Experte für Amazonien. Zumindest waren Sie auch als solcher bei der Amazonien-Synode mit dabei. Wenn Sie jetzt für diese Synode Schulnoten vergeben müssten. In Österreich geht es von 1 bis 5. Also 1 ist die beste, 5 ist die schlechteste. In Deutschland ist es 6. Wie es in Brasilien ist, weiß ich nicht. Aber welche Note würden Sie denn geben?
Ich würde 2 geben. Note 2.
Warum?
Warum? Weil es ist ja nichts vollkommen, was wir so machen und was man so auf demokratische Weise da macht bei 150 Leuten. Da gibt es ja dann auch immer Leute, wir können sagen, ja, Bremser, die also jetzt nicht die neuen Wege schon gehen wollen, die der Papst da vorgeschlagen hat, sondern die auf den alten Wegen so sich zu Hause fühlen. Und die waren eben auch da, aber sie waren nicht bestimmend. Aber dann ist man vorsichtiger mit den Formulierungen, damit die noch die 2/3 Mehrheit finden und so, darum würde ich 2 geben.
Wenn Sie jetzt schon von den Bremsern sprechen, es hat ja verschiedene Themenkomplexe gegeben bei dieser Synode. Zum einen eher die innerkirchlichen, pastoralen Themen, zum anderen aber auch die großen ökologischen und sozialen Themen. Bezieht sich das Bremsen, die Bremser auf beide Themenkomplexe?
Nein, das bezieht sich mehr auf die innerkirchlichen. Mit Ökologie, da sind wir alle großzügig in den Forderungen und in den Vorschlägen, auch wenn es in der Wirklichkeit in unsere Gemeinden eben erst reingebracht werden muss. Aber die innerkirchlichen Themen waren natürlich so ein bisschen nicht zustimmungsfähig für alle, die da waren.
Jetzt war es für uns einen ein bisschen verwunderlich, wenn man sich nicht so genau auskennt, auch mit Amazonien. Es gibt jetzt den Vorschlag im Papier, dass Viri Probati, also ständige Diakone, auch zu Priestern geweiht werden sollen, dass man zumindest darüber nachdenken soll, intensiv. Und dann haben wir gehört, es gibt ja eigentlich gar keine ständigen Diakone in Amazonien. Also ist das ein Vorschlag, der eine ziemlich lange Vorlaufzeit hätte, bis das wirklich was bewirkt?
Ja, ich würde sagen, das läuft eben über das Diakonat, die Priesterweihe. So, und dann muss man halt zuerst mal Diakone haben. Aber das, wie lange dauert das bei uns im Priesterseminar? Der wird ein Jahr vorher zum Diakon geweiht oder ein halbes Jahr vorher und dann wird er zum Priester geweiht. Also wenn er zum Diakon nicht taugt, taugt er auch nicht für das Priesteramt. Und also kann das da auch sein. Das wird also kein Verzögerungselement, dass die jetzt 5 Jahre Diakone sein müssen oder so. Die sind ja schon Diakone in der Praxis, solche Leute, die man dafür aussucht. Die sind also jahrelang Gemeindeleiter, 10, 20 Jahre und haben sich da bewährt. Die müssen also keine Probezeit mehr durchlaufen.
Sind Sie davon überzeugt, dass dieser Vorschlag tatsächlich für das kirchliche Leben in Amazonien ein ganz großer Fortschritt ist?
Ja, natürlich. Denn wir haben ja an diesen entfernten Gemeinden, die da an den Rändern sind, da haben wir keine sakramentale Präsenz. Wir haben das Wort Gottes, ja, das kann man per E-Mail schicken, aber die sakramentale Präsenz, da muss man selber hingehen, da muss jemand hingehen oder es muss jemand von dort machen. Nachdem wir so wenig Leute haben, die da hingehen, weil die Latte eben für das Priestertum sehr hoch ist, dann begannen Überlegungen, Leute vor Ort zu Priester zu weihen, denen diese Möglichkeit zu geben. Ich habe 66 am Amazonas angefangen. Der Vorschlag ist also schon von 1966. Das Konzil war 65 zu Ende und da kamen die Bischöfe schon zurück. Ja, das mit dem Priester wie die Probate kann sein und es kam bis heute nicht. Wir sind also einmal im Jahr an manche Gemeinden da gekommen. Und das ist ja nicht katholisch. Katholisch ist das Wort und das Sakrament. Da fehlt etwas an katholischer Identität, wenn nur das Wort da ist. Das haben ja die Sekten auch. Und da haben wir sehr viel getan mit Bibelstudium und so weiter. Die sind sehr gut ausgebildet im Wort, Wort Gottes interpretieren und so weiter. Aber das Sakrament war nicht da. Das war also eine halbe Identität, halb katholische Identität. Und das war uns ganz klar. Und im Dokument ist das auch drin, im Schlussdokument. Auf der einen Seite ist es so wichtig, die Eucharistie zu haben. Auf der anderen Seite haben wir nicht die Möglichkeit, die so häufig zu besuchen, wie das eigentlich notwendig wäre. Also müssen wir schauen, die Kirche ist verantwortlich dafür, dass das Wort und das Sakrament im Verbund da zur Evangelisierung gehört. Also müssen wir schauen. Und die normale, die vernünftige Möglichkeit, die sich anbietet, die ist jetzt nicht, ja, machen wir jetzt mehr auf Priesterberufe. Das habe ich 50 Jahre erlebt, dass wir mehr uns konzentrieren auf Priesterberufe, aber das ist da eben sehr kompliziert im Innern und das hat dann nicht geklappt, weil unsere ganze Priesterausbildung ist ja europäisch programmiert mit Seminar und 6 Jahren. Das ist ja ein Entfremdungsprozess, wenn so ein Mensch da vom Amazonas in so ein Priesterseminar, in so ein klassisches Priesterseminar kommt. Also wir müssen auch die Priesterseminare reformieren, das steht auch im Dokument, das hat auch der Papst gesagt. Wir müssen da die Leute näher an die Wirklichkeit heranbringen und wir müssen diese Priesterausbildung, die haben die ja schon, die sind ja 20 Jahre schon in der Gemeinde, machen die Gottesdienste, die Wortgottesdienste und so, haben ein bewährtes Familienleben, die sind ja schon vorbereitet. Da muss nur jemand ihnen die Hand auflegen und sagen, mach das, du bist bevollmächtigt, du hast sakramentale Möglichkeit, Gewalt, das zu tun.
Und glauben Sie, wird das jetzt in absehbarer Zeit tatsächlich kommen? Es gibt ja nur dieses Dokument der Synode, aber jetzt muss einmal der Papst sein Abschlussdokument veröffentlichen und wie geht es dann weiter?
Sicher, ich denke sicher, der Papst hat darauf gewartet. Er wollte die Zustimmung, die breite Zustimmung der Bischöfe aus der Region haben, um da dann weiterzugehen. Und das ist auch sehr klug, denn man kann das nicht einfach von oben herab wieder machen. Der Papst verteidigt ja den synodalen Weg. Das heißt, der synodale Weg ist eben, wir zusammen beschließen das und auch das Volk Gottes ist beteiligt. Das war ja neu an dieser Synode. Auf das Volk Gottes hören, das hat der Papst also so deutlich immer wieder gesagt. Und wir haben über 80.000 Leute beisammen gehabt in der Vorbereitungsphase, in den verschiedensten Gemeinden, als kleine Gruppen und große Gruppen und gefragt. Weil beim ersten Arbeitsdokument, da war so ein Fragekomplex angeschlossen. Was erwartet ihr von der Kirche? Oder was braucht ihr? Oder was wäre notwendig? Jetzt wissen wir das, was das Volk Gottes sagt. Und jetzt müssen wir natürlich auch nicht nur hören, sondern auch etwas tun.
Sie haben vorhin die Gemeindeleiter schon angesprochen, jetzt sind das aber eben nicht nur Männer, sondern auch sehr, sehr viele Frauen in Amazonien. Wird sich da auch etwas bewegen, Ihrer Meinung nach, im Hinblick auf das Weihamt für Frauen?
Ich denke ja, aber das ist natürlich eine kulturelle Veränderung und die dauert länger und ein Novum in der Kirche auch, dass Frauen dann Priesterdienst oder Priesterweihe erhalten. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass sie das Diakonat, das kirchliche Diakonat bekommen. Das ist also der erste Schritt. Man kann da nicht hineinstolpern einfach. Und das muss sich bewähren einige Jahre, dann kann man weitersehen. Nicht, weil sie es nicht verdienen würden sofort, sondern weil die kirchliche Tradition da einfach nicht mitgehalten hat. Und wir müssen jetzt da die Tradition historisch anpassen. Und das kann eben dadurch geschehen, nur dass wir das, was die Frauen schon tun, wirklich anerkennen. Und das ist eine Menge. Sie sind ja Gemeindeleiterin. Jetzt steht zum ersten Mal drin, sie können auch kirchlich beauftragte Gemeindeleiter werden. Das war so vorher eigentlich inoffiziell ist das gelaufen. Und jetzt sagt man, ja, ihr könnt auch Gemeinde leiten und die Gemeindeleitung hängt nicht unbedingt mit dem Priestertum zusammen. Und da würde ich sagen, die Synode hat einen Schritt gemacht. Der Papst, der Johannes der 23., der hat die Fenster aufgemacht. Und der Papst Franziskus, der hat auch die Türen aufgemacht. Jetzt müssen wir halt rausgehen. Und er hat gesagt, ich habe mutige Vorschläge. Er hat die Käfige geöffnet. Jetzt gibt es da manche, die sind aus den Käfigen kurz rausgegangen und haben dann festgestellt, wir können nicht mehr fliegen. Dann sind sie wieder reingegangen. Das dauert natürlich eine Weile. Man kann das ja auch nicht so befehlen, bis da neue Traditionen geschaffen werden.
Drei Schwerpunkte hatte ja diese Synode, Viri Probati, Frauenordinariat und so weiter. Das zweite war Umwelt und das dritte war ja indigene Völker. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich eigentlich alles in der Rezipienz danach jetzt um die Viri Probati kümmert, um die Pastoral. Aber es geht ja auch um Völkermord an den Indigenen und das scheint irgendwie kein großes Thema gewesen zu sein. Oder war das falsch?
Das Thema der Synode war ja das Leben, die Zukunft des Planeten Erde, die Schöpfung, das war das Thema, das Leben. Und damit hängen die anderen alle zusammen. Denn die Zukunft der Menschheit wird nicht vom Zölibat der katholischen Kirche abhängen. Also war das auch nicht das Thema, das wurde oft so aufgespielt, als wenn das im Zentrum stünde. Stand nicht im Zentrum, aber ist wichtig, die Kohärenz der Kirche, die hängt auch davon ab, dass sie mit ihren eigenen Bedingungen, die sie stellt, Eucharistie, ohne Eucharistie kann man keine Gemeinde bilden, dass sie da auch die Möglichkeit dazu gibt. Also das ist die innere Kohärenz der Kirche, die ist wichtig, aber das ist kein Überlebensproblem der Menschheit. Auch das andere, das ist schon wieder wichtiger, denn die indigenen Völker, die haben ja paradigmatischen Symbolwert. Erstens, weil unter ihnen da gelebt wird, wie wir uns das gute Leben vorstellen können. Also das Leben nach der ökologischen oder vor der ökologischen Katastrophe. Die haben ja Jahrtausende in diesem Amazonas gelebt, ohne ihn kaputt zu machen, den Amazonaswald, ohne die Flüsse zu vergiften und unter schwierigen Bedingungen, unter denen die Eroberer Schwierigkeiten hatten, sich anzupassen und zu überleben. Das haben die Jahrtausende geschafft. Also sie sind auch ein Vorbild, wie eine neue Vision, ein neuer Horizont des guten Lebens sein kann und muss. Das einfache Leben also, dass man mit dem zu Rande kommt, was die Natur bietet. Und die Natur bietet alles, was zum Leben notwendig ist. Dass wir diese Möglichkeit des Urwalds schützen und nicht also vom Raubbau der Holzhändler oder der Bodenschätze, die also jetzt Bodenschätze ausbauen, dass wir das bei denen von denen kaputt machen lassen. Also es geht also auch das hängt ja mit dem Zukunft, dass eine Idee oder ein konkretes Leben, das zeigt, wie es möglich ist, dort zu leben und überall eigentlich zu leben. Und wir wissen das im Grunde, dass wir alle einfacher leben müssen. Das steht auch im Dokument drin, Lebenswandel.
Eine letzte Frage noch, was bleibt übrig, wie geht es weiter? Ist das jetzt richtig? Jetzt ist der Papst dran und was wird er daraus machen? Wird das einschlafen oder wird er aktiv was tun?
Ja,
was
glauben Sie? Es ist nicht nur der Papst dran, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Man muss also jetzt schauen, was hat uns die Synode für Hausaufgaben gegeben, die wir tun können. Und der Papst, ganz selbstverständlich, wird er da weiter diese aufgestoßene Tür da jetzt den neuen Weg, neue Wege. Warum neue Wege? Weil die alten Wege eben in die Sackgasse geführt haben. Und er wird da mitarbeiten und uns Vorgaben geben, wie wir aus der Sackgasse der Bedrohung des Planeten, der Bedrohung der einheimischen Völker und auch dann in innerkirchlichen Fragen, wo wir nicht kohärent sind mit dem, was wir eigentlich predigen, was im Evangelium steht oder was wir versprechen oder was wir verlangen, und wir geben dann nicht die Bedingungen, das zu erfüllen.
Ich möchte noch ganz kurz da auch noch einhaken bzw. etwas nachfragen. Kardinal Schönborn, der ja auch bei der Synode Teilnehmer war, der hat dann im Nachhinein auch berichtet, er war ein bisschen betroffen davon. Es gab sehr dramatische, starke Appelle, dass die Umweltzerstörung schon so weit fortgeschritten ist und dass man hier dringend etwas tun muss. Und er hat dann sinngemäß gemeint, das wurde aber von den Synodenteilnehmern teilweise gar nicht als so dramatisch erlebt. Also das wurde eher so ein bisschen auch ausgeblendet und weggeschoben. Wie war Ihr Eindruck?
Ja, das war schon stark da. Wenn Sie das Dokument nachlesen, da ist alles gesagt, was dazu augenblicklich von der Kirche gesagt werden kann. Auch in manchen Ortskirchen war das Thema nicht neu. In Brasilien hatten wir einige Jahre diese ökologischen Überlebensfragen als Fastenaktion und Thema. Aber es ist sehr schwierig, das in die konkreten Gemeinden zu bringen oder zu sagen, ja, das hängt mit Energie zusammen, also verbrauchen wir doch weniger Energie oder machen es mir mit Solarenergie, wo es da so viel Sonne gibt, die kostet ja nichts, wäre ja billiger. Und da braucht man keine Wasserkraftwerke, die wieder das Land überschwemmen und verpesten. Also das war die Hausaufgaben erfüllen. Ja? Das müssen wir tun. Und was wir tun können, ist jeder mal sich selber an seinem Lebensstil fragen, was kann ich dazu tun, dass die Erde weniger mit Plastik überschüttet wird, dass weniger Energie jetzt notwendig ist, ohne dass wir jetzt im Dunkeln sitzen. Die Architekten müssen Häuser bauen, wo also Licht reinkommt und nicht, wo man 24 Stunden im künstlichen Licht sitzt. Also das wird die breite Bevölkerungsschicht eigentlich angehen, wenn sie das mal kapiert, wenn vom Wissen bewusst sein wird.
Das, was Sie jetzt angesprochen haben, ich nehme das sehr stark als auch Appell für uns in Europa, in der westlichen Welt. Nur wir haben ein sehr hohes Entwicklungsniveau. Wir sind relativ reich und können uns Umweltschutz auch vielleicht eher leisten. Aber diese Stimme der Kirche, die so zum Schutz der Umwelt, zur Schöpfungsverantwortung drängt, wie wird das in Brasilien von der einfachen Bevölkerung wahrgenommen, die ja genau eben viele dieser Dinge schon gar nicht hat? Wenig Strom, kein sauberes Wasser. Ist das für die auch irgendwie, was macht die mit so einer Botschaft?
Ja, da haben wir natürlich als Kirche die Aufgabe, dass wir da Bewusstseinsbildung machen in unseren Gemeinden und dass wir es auch vorleben, dass wir das vorleben. Ich sage immer, die inkulturierte Pastoral, die kommt ja sehr viel billiger als die, die wir bisher haben, die koloniale Pastoral, wo wir also mit dem Schiff hinfahren müssen und wo wir Apparate brauchen. Die brauchen das nicht, die Indios, diese Apparate. Und wenn ihr Priester dort aus der Gemeinde kommt, dann braucht er nicht lang 150 Euro bezahlen, um das Benzin zu bezahlen, dahin zu fahren, sich abzuhetzen. Er ist ja dort. Also das ist schon vermittelbar, aber es braucht Zeit. Es ist ja oft so, dass man dann erst Handschuhe anzieht, wenn es wirklich einen friert. Dann, wenn es den Nachbarn friert, merkt man das nicht so sehr. Dass das Problem muss anschaulich dargestellt werden. Denn man kann das noch so sagen, ja, das ist ja vorübergehend, dass da jetzt eine Trockenzeit kommt und so weiter. Aber ganz konkret, wir sind vom Schrei der Bevölkerung Amazoniens ausgegangen. Dass dieser Schrei nicht abstrakt genommen wird, sondern dass der politisch eingeordnet wird. Woher kommt das? Wenn der neue Präsident in Brasilien gesagt hat, er wird keinen einzigen Zentimeter Land mehr vermessen für die Indios und er wird das Indianerland jetzt für die Ausbeutung der Bodenschätze freigeben, das ist der totale Chaos.
Das, was da ausbeutet. Aber er wurde ja gewählt, gerade auch für diese Aussagen von den Brasilianern.
Ja, das ist das Dramatische. Wir haben jetzt ja auch hier in Europa Wahlen, wo also die Rechte, die also da zerstörerisch umgeht mit der Umwelt und da überhaupt nichts einfordert, wo die als Gewinner ist. Man kann sich die Frage auch hier stellen, warum wählt man hier jetzt so Leute, die an dem Ast sägen, auf dem wir noch sitzen? Das war zum Teil eine Wahl gewesen gegen die Korruption, von der auch die Linke befallen war. Und dann kommt so einer, der sich als Messias aufspielt. Er heißt auch Messias zufällig und sagt, ja, also bei mir wird das nicht so laufen. Aber das ist ja schon sichtbar mit seinem Nepotismus, wo also die Söhne sind im Parlament drin und einer soll jetzt Botschafter einer seiner Söhne in den Vereinigten Staaten werden, die ja nie viel auf dem Hut gehabt haben mit Lateinamerika als eben die Ausbeutung der Bodenschätze, die da sind. Und insofern denke ich, dass wir da was tun müssen, das unters Volk zu bringen. Das ist nicht leicht.
Was geben Sie uns als abschließende Hausaufgabe mit uns in Österreich, meine ich, von dieser Synode?
Ja, das ist schwierig. Ich glaube, man kann die Synode nicht übertragen, was da jetzt geschehen ist. Aber sie ist paradigmatisch. Pars pro toto, das ist ein Teil für die ganze Welt, was da sichtbar wird. Eben die Umweltfrage wird hier sichtbar. Dann, dass diejenigen, die da mithelfen, auch mit sich selber kohärent sind, die Kirche zum Beispiel. Die Kirche allein wird das nicht schaffen. Sie muss fähig werden, Bündnisse, ökologische Bündnisse mit anderen Kräften zu schließen, die auch auf dieser Seite stehen. Sie muss neuerdings prophetisch werden wieder, um das zu denunzieren und anzuklagen, was da an Morden geschieht, was da an Ausbeutung geschieht und was da ganz konkret. Wir geben beim Indianermissionsrat geben wir jährlich einen Bericht über die Gewalttätigkeiten gegen Indios heraus. Das sind jedes Jahr über 100 Indianerführer, Indianerverantwortliche aus Brasilien, die da ermordet werden. Diesen Morden wird oft nicht nachgegangen. Wir brauchen juristischen Beistand. Wir brauchen Leute, die die Gesetze kennen und der Rest an Recht, der noch praktizierbar ist in diesem Land, das ausschöpft, professionell.
Mit welchen Hoffnungen, Visionen kehren Sie von dieser Synode nach Brasilien zurück?
Ja, ich habe mich darüber gefreut. Ich habe ja das jetzt über 50 Jahre auch begleitet, auch das Anliegen der Inkulturation, eine Kirche mit amazonensischem Gesicht, also eine Kirche, die ihre koloniale Vergangenheit, die sie jetzt noch in den Knochen hat, also da abschwört und so langsam eben eine einheimische Kirche wird und nicht so das alles überträgt in der Liturgie, in der Theologie. Und dann gab es indianische Theologie, sagt man, indianische Theologie ist gar nicht notwendig. Wir haben Thomas von Aquin, aber wir haben auch indigene Theologien, die wir studieren können. Und all das, dass die Synode uns jetzt sagt, ja, ihr seid auf dem richtigen Weg, geht hinein in die Kultur und aus dieser Kultur heraus bauen wir neu die Kirche auf, die jetzt zur Hälfte vielleicht in protestantische die Hände der Sekten gefallen ist. Und die Sekten, die zerstören die Kultur, die haben mit Umweltfragen überhaupt, wollen sie nichts zu tun haben und tragen mit dazu bei, die Identität der Eingeborenen zu schwächen. Und da haben wir die Aufgabe, nicht jetzt konkurrenziell da aufzutreten, sondern einfach die Gemeinden zu stützen durch Sakramentalität und durch das Wort Gottes.
Dankeschön.